Ja. Und damit möchte ich jetzt gern unseren Keynote-Speaker Dr. Jörg Zumbach vorstellen. Lieber Jörg, ich freue mich sehr, dass du es heute nach Graz geschafft hast. Jörg Zumbach ist Universitätsprofessor für fachdidaktische Lehr- und Lernforschung mit Schwerpunkt Neue Medien an der Universität Salzburg. Wir haben ja in Österreich so ein E-Learning-Netzwerk der Hochschulen, da treffen wir uns immer wieder. Zusätzlich ist er auch Fachbereichsleiter des interfakultären Fachbereichs Fachdidaktik Lehrerinnenbildung. Das heißt, er ist einerseits in der Universitätslehre im Bereich Didaktik, E-Learning, neue Medien tätig, andererseits auch in der Lehrer-Lehrerinnen-Ausbildung. Ich denke, das ist eine sehr spannende Mischung und passt optimal zu unserem heutigen Tag und dem Thema.
Vielen Dank für die Einladung und die netten Worte, Frau Vizerektorin Wiederschauer. Danke für die Einladung. Mein Dank gilt dir, Jutta, als auch Frau Magister Jandl, die mich so herzlich hier nach Graz eingeladen hat. Ich hatte gehofft, ich bin heute das erste Mal in Graz, aber eine Einladung der Universität letzte Woche kam dem zuvor. Aber das ist ja quasi zeitliche Nähe. Also, ich finde es schön in Graz und bin froh, hier zu sein. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie erwarten jetzt sicherlich von mir Thema netzbasiertes, kollaboratives Lernen und Förderung sozialer Interdependenz, dass ich jetzt gleich Lobeshymnen und höchste Töne über Web 2.0 Technologien rede, was ja zurzeit so ziemlich jede Person im Bildungssektor, die irgendwas mit neuen Medien zu tun hat, gegenwärtig tut. Tue ich auch, aber nur begrenzt. Zunächst mal möchte ich zu Web 2.0 ein paar Worte verlieren. Es ist so, jeder schwärmt ja mittlerweile von dem, ich sage immer, Happy Hippo Mitmachnetz. Ne? Alle dürfen was machen. So, ihr Kollege, ihre Kollegin kommt zu mir und sagt, ich habe ein Wiki eingerichtet für meinen Online-Kurs, für mein Seminar. Ich sage, super, gut, ja? Fisch. Das reicht nicht. Und meine Kolleginnen und Kollegen aus der Psychologie, ich selber bin Psychologe, forschen da schon ziemlich lange dran. Vielleicht eine kurzer historischer Rückblick, was wir hier sehen, sind zwei Screenshots aus einem System, das Skadamalia und Bereiter 1991 bereits publiziert haben. Also 17 Jahre, wenn Sie noch gewisse Publikationszeit rechnen, sagen wir, vor 20 Jahren haben die Kolleginnen und Kollegen schon was gemacht, was eigentlich heute als Web 2.0 Technologie bezeichnet wird. CSI, Computer Supported Intentional Learning Environment. Was die Kolleginnen und Kollegen in Kanada übrigens gemacht haben, ist, oder warum sie es gemacht haben, ist, sie haben sich überlegt, wie kriegen wir denn unsere Kids zum Schreiben? Wie können wir denen Schreiben trainieren? Und was als Resultat rauskam, war damals auf Macs im LAN, also im Local Area Network, eine Art kollaborativer Hypertext, in welchem die Schülerinnen und Schüler quasi im Peer-Review-Verfahren gegenseitig sich Texte zugeschustert haben, Texte verfasst haben zu irgendwelchen Bereichen. Und was die Kolleginnen und Kollegen immer festgestellt haben, ist, hey, die lernen ja nicht nur schreiben, die lernen ja was über den Inhaltsbereich, den sie schreiben, ne? Was auch immer. Und seitdem hat es eigentlich eine relativ breite Berücksichtigung in der Literatur gefunden, CSIL, mittlerweile Knowledge Forum. Was die Kollegen halt auch festgestellt haben, ist, dass es nicht einfach reicht, ein solches interaktives, sagen wir mal, Mitmachnetz hinzustellen, sondern dass verschiedene Faktoren da eine Rolle spielen. Faktoren sind zum einen die Aufgaben, die die Schülerinnen und Schüler zu bearbeiten haben. In dem Fall waren es Schülerinnen und Schüler. Das heißt, der Erfolg einer solchen Maßnahme steht und fällt mit dem, was man Lernenden zumutet innerhalb eines solchen Learning Environments. Und es reicht einfach nicht, auf den Knopf zu drücken und durch die Lernplattform beispielsweise ein Wiki anzubieten. Das genügt nicht. Das Zweite, was rauskam, und da auch hier noch einmal ein Verweis auf die Historie des interaktiven Mitmachnetzes. Seit 1995 gibt es alle zwei Jahre eine CSCL-Konferenz. CSCL steht für Computer Supported Collaborative Learning, wo sich meine Kolleginnen und Kollegen weltweit damit auseinandersetzen, wie können wir kollaboratives Lernen im Netz fördern. Und dazu kommt natürlich auch, dass man aktiv was tun muss, dass man im günstigsten Fall in der Gruppe was tut, aber auch, dass nicht nur die Produktionsfunktion, nämlich dass man irgendwas macht, eine Rolle spielt, sondern dass auch das Gruppenklima, die soziale Interdependenz in der Gruppe einen wesentlichen Faktor für den Erfolg ausmacht. Auch ich beschäftige mich schon seit mittlerweile 10 Jahren damit, wie man kollaboratives Lernen im Netz fördern kann. Ein Ansatz, der mir sehr am Herzen liegt, ist problembasiertes Lernen. Das heißt, dass man Lernende nicht nur sagt, diskutiert mal Punkt XYZ, der Folien, sondern dass man ihnen authentische Probleme bietet. In der Medizin kennen wir authentische Probleme, zum Beispiel als Fallbeispiele oder auch in der Jurisprudenz. Und dass man das Netz relativ gut dazu nutzen kann, eben die Diskussion, die Problemlöseprozesse außerhalb des Seminarraums im virtuellen Raum weiterzuführen. Also Web 2.0 aus meiner Sicht keine Neuigkeit in dem Sinne, sondern ein etabliertes pädagogisch-psychologisches Konstrukt, was es eigentlich schon nunmehr seit 20 Jahren gibt. Wichtig ist allerdings dabei, dass hier diese Ansätze, die da entwickelt wurden und auch stetig weiterentwickelt werden, tatsächlich empirisch geprüft sind. Also wenn Sie heute durch die Bildungslandschaft in Österreich, Deutschland oder international gehen, finden Sie viele Pädagogen, die predigen Web 2.0-Technologie, ohne eigentlich zu wissen, was denn empirisch dahinter steht. Die empirische Prüfung, das kommt auch in meinem Vortrag an der einen oder anderen Stelle durch, ist was, was mir grundsätzlich am Herzen liegt. Zum Titel. Ich habe die Förderung sozialer Interdependenz, ein Zungenbrecher, als Subtitel gewählt, weil mir das relativ wichtig erscheint, um erfolgreiche Online-Gruppen oder auch Blended Learning-Kurse zum Erfolg zu führen. Soziale Interdependenz heißt eigentlich, dass die Mitglieder innerhalb einer Gruppe, was für eine Gruppe auch immer, die gleichen Ziele verfolgen. Im Lernbereich ist es klassischerweise ein gemeinsames Ziel. Das ist primäres Ziel ist natürlich, die Prüfung eventuell zu schaffen oder erfolgreich zum Beispiel ein Portfolio anzulegen. Klassischerweise im übergeordneten Sinne sollte es sein, dass alle Mitglieder einer Gruppe die gleichen Ziele verfolgen, was in dem Fall die Wissensvermehrung der Gruppe und damit auch ihrer Mitglieder ist. Was wir dabei berücksichtigen müssen, ist natürlich, dass jede Handlung innerhalb einer Lerngruppe von den Handlungen anderer mitbeeinflusst wird. In einer Lerngruppe, wenn ein Mitglied nicht funktioniert, nennen wir es mal so, dann hat es ziemlich schnell drastische Auswirkungen auf die ganze Gruppe, weil andere Gruppenmitglieder beispielsweise relativ schnell unzufrieden werden. Sie kennen diese Probleme wahrscheinlich selbst aus Ihrer Studienzeit oder vielleicht auch von Ihrer eigenen Lehrtätigkeit. Soziales Trittbrettfahren, grundlegendes Problem, was an der einen oder anderen Stelle immer wieder auftreten kann. Nun, wenn wir von gegenseitiger Abhängigkeit reden können, dann können wir zwei Arten unterscheiden. Das eine ist die Kooperation, die in dem Fall positiv zu werten ist, wenn es um Lerngruppen geht. Was eher ungünstig ist, ist eine Kompetition, der Wettbewerb, der eigentlich beispielsweise in unserer Schule systematisch trainiert wird. Also Schülerinnen und Schüler stehen sehr häufig in einem kompetitiven Wettbewerb um die besseren Noten. Und das ist was, was sich eigentlich in unserer Leistungsgesellschaft wie ein roter Faden durchzieht. Wenn wir aber jetzt gezielt Online-Lerngruppen fördern möchten, sollten wir eigentlich eher auf die Kooperation fokussieren und auf die Kompetition. So, zur grundlegenden Herkunft des Begriffs sozialer Interdependenz ist es so, dass Deutsch das in den 60er Jahren publiziert hat, dass man Gruppen eben nicht als Zusammensetzung einzelner Elemente sieht, sondern dass die Gruppe mehr ist als eben die Summe seiner Teile. Und positive Interdependenz ist deswegen so unabdingbar oder notwendig, weil sie zu einem guten Klima führt, nämlich zum produktiven Klima gegenseitiger Unterstützung, während hingegen negative Interdependenz eben zu solchen rivalisierenden Strukturen führt, wie wir sie nicht haben wollen. Und was ebenfalls ungünstig ist, ist natürlich, wenn Sie aus Individuen keine Gruppe machen können, das heißt, wenn keine gegenseitige Abhängigkeit innerhalb einer Gruppe besteht. Die netzbasierte Kommunikation, das kennen die meisten von Ihnen wahrscheinlich auch, führt zu gewissen Problemen bei der Bildung einer positiven Interdependenz, weil verschiedene Prozesse des Groundings, also des Herstellens eines gemeinsamen Bezugsrahmens, deutlich erschwert werden. Ihnen fehlen gerade in der textbasierten computervermittelten Kommunikation, sei das jetzt nun ein Wiki, ein Diskussionsforum oder ein Chat, da fehlt Ihnen zum Beispiel einfach die soziale Präsenz Ihrer Mitlernenden, Ihrer Mitarbeiterinnen. Auch Gefühle auszudrücken, ne, oder eben paraverbale oder nonverbale Signale des Groundings zu übermitteln. Also zum Beispiel, habe ich verstanden, klären Sie ganz einfach mit dem... Jetzt werden wir eingeschlossen. Morgen.
Morgen.
Prozesse, wo es darum geht, dass Sie gemeinsam feststellen, wissen alle Mitglieder in der Gruppe das Gleiche, durch den Kopfnicken oder durch den Kopfschütteln oder durch ein Gehen oder was auch immer. Da müssen Sie immer tippen bei der textbasierten, computervermittelten Kommunikation. Und das geht eigentlich wirklich auch nur gut, wenn es synchron ist. Bei asynchron ist es schon wieder beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Aber nicht nur für Wissensprozesse ist das wichtig, sondern auch einfach, wenn Sie jemanden sehen und lächeln die Person an. Ja, da freut sie sich. Das nächste Mal, wenn sie sie wieder sieht, freut sie sich auch wieder, dass sie sie sehen. Ne? Dann hat sich so ein Klima gebildet, wo sie sagen, okay, wir sind eine Gruppe. Und solche Prozesse sind eben erschwert, wenn sie einfach nur eine Tastatur vor sich haben und versuchen dadurch ihre quasi Gefühle, ihre Wertschätzung der Person gegenüber entgegenzubringen. Positive Interdependenz resultiert quasi als äußerer Rahmen dann, wenn wir verschiedene Faktoren gewährleistet haben. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen natürlich, dass man versucht, ein gemeinsames Ziel zu erreichen und sich anstrengt, dieses Ziel zu erfüllen. Dann, dass man positive Beziehungen innerhalb einer Gruppe pflegt, die Gruppe hegt. Und dass man natürlich verschiedene soziale Kompetenzen entgegenbringt, der man sagt, okay, ich muss zum Beispiel Person X, Y und Z unterstützen, weil die Katze Lea gestern irgendwie zum Tierarzt musste und da geht es nicht gut, dass man da eben entsprechend der Person aussehen. Das resultiert in der unterstützenden Interaktion innerhalb einer Gruppe und dann letztendlich ganz außen eben das Konstrukt der positiven sozialen Interdependenz. Wir befinden uns hier ja im Bereich des Lernens in Gruppen. Gruppen als solche sind komplexe Systeme, die verschiedene Funktionen haben und innerhalb der sie auch immer wieder unterschiedliche verschiedene Projekte haben. In einer Lerngruppe kann es sein, dass du zum Beispiel Literatur recherchieren musst, was zusammenfassen. Das sind alles Teilprojekte, die die Gruppe simultan verteilt auf die Mitglieder erfüllen muss. Und diese Gruppen sind immer wieder eingebettet in verschiedene Systeme, zum Beispiel das System der FH Joanneum oder das System Österreich. Das kann man je nach Granularität Grad auflösen und skalieren. Was allerdings besonders wichtig ist, ist, dass erfolgreiche Gruppen nach McGrath, einem wertgeschätzten sozialpsychologischen Kollegen, eigentlich immer drei Funktionen simultan erfüllen müssen, um erfolgreich zu sein. Die eine Funktion ist immer die Produktionsfunktion. Im Bereich der Lerngruppen ist es der Wissenserwerb, die Wissensvermehrung. Aber auch, und mindestens genauso wichtig, ist die Member-Support-Funktion. Das heißt, dass einzelne Mitglieder der Gruppe nicht zurückgelassen werden, sondern unterstützt werden. Und damit eng zusammenhängend, aber als dritte Funktion getrennt, ist das Group Wellbeing, muss gewährleistet werden. Das heißt, der Gruppe muss es als solcher gut gehen. Es muss letztendlich eine positive soziale Interdependenz da sein, damit eine Gruppe über Dauer erfolgreich bleibt. Die Frage ist nun, wie kann man online diese Funktionen simultan unterstützen? Sehr häufig haben wir nur eins. Ne? Wir drücken auf ein Knöpfchen, wir haben einen Wiki online und sagen nun zu einer Gruppe von Studierenden, von Lernenden, so, jetzt macht's mal. Ja, das Ganze zeigen. Sie nicken, sie springen in den Kopf. Machen Sie das nicht so. Ich weiß, dass es einige Kollegen so tun und sich dann wundern, warum das Ganze nicht funktioniert. Das Ganze funktioniert aus verschiedenen Gründen nicht, weil, ein paar habe ich schon aufgeführt, die textbasierte computervermittelte Kommunikation zu gewissen Nachteilen führt. Zum anderen ist es so, dass sehr häufig die Aufgabe, die man Lernenden zumutet, diese schlicht und ergreifend überfordert. Dann steigt die kognitive Belastung bei Lernenden und der eigentliche Zweck, den man integriert hat, mit einer unterstützenden Maßnahme läuft am Ziel vorbei, weil ich die Lernerin überfordere und nicht entsprechend fördern. Es gibt verschiedene Ansätze, wie man Lernen in Gruppen fördern kann. Und diese Taxonomie, die ich mit Kollegen publiziert habe, bezieht sich auf das kollaborative Lernen. Kann man eigentlich zwei Arten von Unterstützungsmaßnahmen unterscheiden, grob unterscheiden, nämlich sogenannte Design-Based Scaffolds und sogenannte Management-Based Scaffolds. Das sieht total komplex aus, ist es aber nicht. Im Prinzip ist es so, dass die Design-Based Scaffolds, also Scaffolds im Sinne von unterstützenden Maßnahmen, eigentlich in der Vorbereitung, Kursvorbereitung machen. Das heißt, sie überlegen sich, wie kann ich meine Lernenden beim Online-Lernen unterstützen. Da unterscheiden wir zwischen Aufgabendesign oder Ressourcenverteilung. Sie können zum Beispiel sagen, Lernerin A kriegt Informationsunterlagen 1, Lernerin 2 kriegt Informationsunterlagen 2 und Lernerin 3 kriegt Informationsunterlagen 3 oder Lernunterlagen 3. Und dann lassen wir die zusammenarbeiten, sich gegenseitig unterrichten, beispielsweise Artikel verfassen, kurz zusammenfassen über die Kurse. Oder Sie können auch die Expertise verteilen. Sie haben Studierende oder Lernende unterschiedlicher Fachrichtungen. Sie haben eine Juristin, eine Psychologin und einen Mathematiker. Und die sperren Sie dann in den virtuellen Raum ein und lassen die dann quasi sich gegenseitig was beibringen. Das ist auch eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist Skripten. Skripten heißt, man gibt gewisse Handlungssequenzen, Handlungsalternativen vor. Sehr häufig findet man das, dass zum Beispiel eine Person immer als Fragestellerin agiert. Ne? Also, strenges Skript könnte so aussehen, Lernerin 1 stellt immer eine Frage in ein Forum rein, Lerner 2 gibt eine Antwort drauf, Lerner 3 gibt einen Kommentar zu der Antwort drauf. Das wäre ein Beispiel für Skripten. Oder das sind natürlich auch die Zeitskripten, das heißt, in einer Woche machen Sie Brainstorming, eine nächste Woche drauf machen Sie eine Bewertung des Brainstormings, eine Woche drauf machen Sie zum Beispiel abgeleitete Lösungsvorschläge für ein vorgegebenes Problem. Das wäre Skripten. Oder Sie bieten gerade bei Diskussionsforen relativ häufig praktiziert Ontologien an. Ontologien sind sowas wie, Sie müssen Beiträge kennzeichnen, ob es eine Frage ist, eine Pro-Aussage, Kontra-Aussage, ein Statement, sodass Lernerinnen und Lerner einfach überlegen müssen, welchen Kategorie fällt mein Beitrag und dementsprechend müssen diese kategorisiert werden. Und das hat sich in empirischen Studien als hilfreich erwiesen, um Online-Lernen in Gruppen zu unterstützen. Eine zweite Geschichte sind die Management-Based Feedback-Ansätze. Und das ist was, was ich relativ fest finde. Nicht nur deswegen, weil mein Kollege Peter Reimann und ich da relativ viel geforscht haben, sondern weil es auch ein bisschen so, dass es nämlich sagen, ein bisschen sophistizierter ist, als einfach nur im Vorfeld zu sagen, so hier hast du Lernerin 1 den Textbuch auszug und du Lernerin 2 den anderen Textbuch auszug. Was wir damit meinen ist, dass wir während der computervermittelten Kommunikation Daten aufzeichnen, das machen ja Rechnersysteme automatisch, diese aber nicht einfach auf dem Server vergammeln lassen, sondern auswerten und die Auswertung Lernenden wieder zurückgeben. Also Lernende kriegen quasi auf Basis dessen, was sie gerade tun, eine Rückmeldung darüber, warum oder wie sie das gerade tun. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Zum Beispiel, man kann eine Rückmeldung geben über den Erfolg oder günstige oder ungünstige Strategien ihres Problemlöseprozesses, über relativ einfach Teilnahmeverhalten in Gruppendiskussionen, was so quasi beides eigentlich eher die Produktionsfunktion nach McGrath ist. Darüber hinaus aber zur Förderung sozialer Interdependenz oder eines positiven Gruppenklimas, aber auch über Zustandsparameter. Wie motiviert sind Lernende? Wie geht es denen gerade? Und das kann man aufzeigen durch Abfragen, ich gebe gleich Beispiele dazu, und an Lernende zurückmelden. Und natürlich auch kollaboratives Verhalten selbst. Also sprich, wenn jemand kooperiert oder kollaboriert innerhalb eines Lernszenarios, gibt es eben keine Rückmeldung, wenn sie das tun, dann ist es gut und Sie haben quasi gleichzeitig ein eigenes Modell darüber, wie Kooperation oder Kollaboration funktioniert. Und eine klassische Kategorie, und dafür der ganze Bereich des E-Moderating rein, ist natürlich Advice. Das heißt, dass man eine menschliche Person, einen Tutor, eine Tutorin zur Verfügung stellt, die Lernenden die Unterstützung bietet. Gerade zu dem Bereich möchte ich Ihnen jetzt ein paar Studien aus meiner bisherigen Tätigkeit zeigen, um Ihnen ein Beispiel dafür zu geben, wie solche Interventionsmechanismen aussehen können und wie diese tatsächlich funktionieren. So, in der ersten Studie haben wir mal versucht, in einem Laborexperiment verschiedene Parameter aufzuzeichnen und diese wiederum zurückzumelden an Lernende. Das ist als erstes das Teilnahmeverhalten von Lernenden bei einer gemeinsamen Problemlöseaufgabe und die Rückmeldung von Zustandsparametern seitens der Lernenden. Das können Sie sich so vorstellen, relativ simpel gestrickt. Hier haben wir eine verteilende, synchrone Plattform, die synchronisiert wird. Die Aufgabe der Lernenden war es hier in Dreiergruppen, einen Printtext in einen Hypertext zu überführen. Also eine klassische, schlecht strukturierte Problemlöseaufgabe. Was wir dabei gemacht haben, ist, wir haben automatisch auswerten lassen, wie viel trägt jede Lernerin, jeder Lerner hier bei. Schlicht und ergreifend, wenn jemand ein Kärtchen hier draufgezogen hat und etwas reingeschrieben, wurde das gezählt. Wenn jemand einen Beitrag im Chat reingegeben hat, wurde das gezählt. Und dieses Histogramm, also auch diese Pie-Chart haben eben visualisiert, wie viel jetzt jede Lernende dazu beigetragen hat. Damit nicht genug, was wir auch gemacht haben, ist, alle 5 Minuten ging so ein kleines Fensterchen auf, wo gefragt wurde, wie fühlen Sie sich? Auf einer Skala von 1 bis 6, von sehr gut bis sehr schlecht. Und ein zweites Kästchen auf einer Skala von 1 bis 6 wiederum, wie sehr sind Sie motiviert? Damals ging das noch relativ einfach, wir haben das mit einem Excel-Server gemacht und ein dynamisches Excel-Diagramm, das heißt, Sie lernen haben hier quasi grundsätzlich gesehen, wie bewegen sich gerade die Kurven meiner Mitlernenden. Heraus kam, wir haben das natürlich verglichen, ich habe von empirischer Forschung gesprochen, für diejenigen, die nicht damit vertraut sind, wir Lernpsychologen machen das immer so, wir nehmen eine Gruppe von Lernenden, in dem Fall mehrere Kleingruppen von Lernenden, gucken, was wissen die vorher, wie fühlen die sich vorher, eben die ganzen Maße, die wir hier visualisieren, gucken danach, wie sieht es nach einer Lernphase aus und vergleichen es mit einer Kontrollgruppe, die die gleiche Plattform hat, die die gleiche Aufgabe hatte, aber eben nicht diese Rückmeldemechanismen. Und da hat sich gezeigt, dass dieser Management-Based-Ansatz, also diese Rückmeldung, tatsächlich positive Auswirkungen auf die Motivation innerhalb der Gruppe gehabt hat und auch auf die Interaktionsketten. Also sprich, diejenigen, die die Rückmeldung hatten über das Teilnahmeverhalten, die haben länger interagiert. Also sprich, nicht nur ein Satz, eine Antwort, sondern Satz, Aussage, Antwort, Frage und so weiter. Also haben länger an einem Gegenstandsbereich diskutiert. Das sind eigentlich positive Influenzen. Wir haben keinen Einfluss auf Wissenserwerbsprozesse in dem Fall gefunden, sondern nur tatsächlich auf das, was man grob als positive Interdependenz bezeichnen kann. Es gibt einige Einschränkungen. Wir haben ungefähr eine Dreiviertelstunde zusammengearbeitet. Das ist im Labor so. Das ist ein gewisses Problem, weil man natürlich nicht unbedingt auf die Real World in dem Fall generalisieren kann. Und es waren natürlich auch noch Ad-Hoc-Gruppen. Können Sie sich das so vorstellen, Lernende kriegen bei mir, sagen Sie es nicht weiter, wenn Sie an einem Versuch teilnehmen, einfach einen kleinen Prüfungsbonus. Dürfen sich 3 Fragen aus der Klausur streichen und dafür sind die bereit, eine Dreiviertelstunde lernpsychologische Forschung über sich ergehen zu lassen. Die meisten Studien ohne Elektroschocks. Sie sehen, das kann ein gewisses Problem sein, weil man einfach ein relativ heterogenes Klientel hat. Und was nicht echte Lernende aus echten Seminaren. Aus diesem Grund haben wir auch eine zweite Studie durchgeführt, haben eigentlich diese beiden Ansätze beibehalten und haben noch einen dritten Rückmeldemechanismus, nämlich über den Problemlöseprozess von Gruppen beibehalten. Und das waren jetzt quasi echte Studierende aus echten Seminaren, die wir über ein Semester hin begleitet haben und diese Feedbacks gegeben haben. Was Sie hier sehen, ist wiederum das Gleiche, also ein Rückmeldemechanismus für Beitragsverhalten. In dem Fall war es eine asynchrone Lotus Notes Datenbank. Und rechts oben war es so, dass, wenn die eingeloggt waren, alle 20 Minuten ein Fenster aufging und es ging eigentlich um die gleichen Parameter abgefragt haben, Motivation und Befindlichkeit. Und was da dazu noch kam, ist, dass wir innerhalb dieses Seminars, das auch problembasiert war, das heißt, die Lernenden mussten quasi jede Woche ein neues Problem lösen, beziehungsweise bearbeiten ist. Wir haben den Problemlöseprozess in klassische exemplarische Phasen aufgeteilt und in dem Fall händisch ein Protokoll angefertigt, wo Lernende tatsächlich in ihren eigenen Beiträgen prototypische Phasen dieses Prozesses durchlaufen haben und wo nicht. Also Gruppen, die diese Rückmeldungen bekommen haben, konnten sehen, okay, wir haben zum Beispiel ein Brainstorming durchgeführt, unsere Beiträge werden hier referenziert, aber wir haben beispielsweise keine Bewertung unserer Brainstorming-Maßnahme durchgeführt, was auch ein klassischer Problemlöse-Prozessschritt ist. Das heißt, das nächste Mal bei der nächsten Problemlöseaufgabe sollten wir das tun. Hier kam raus, dass dieser Ansatz tatsächlich dann auch über längere Zeit hinweg das Partizipationsverhalten positiv gefördert hat. Das heißt, Lernende mit solchen Rückmeldemechanismen haben einfach mehr geschrieben, mehr Beiträge geliefert. Sie waren auch besser im Problemlösen, weil sie einfach auch gelernt haben, wie funktioniert denn tatsächlich so ein klassischer Problemlöseprozess und sie waren motivierter. Wobei man auch sagen muss, dieser Effekt, der zeigt sich erst sukzessive. Das heißt, nach 4, 5, 6 Wochen und dann nimmt er auch leicht wieder ab. Also das ist was, das braucht einfach Zeit, dass es tatsächlich greift. Offene Fragen, die wir uns nach dieser Studie gestellt haben, ist, okay, das Zeug wirkt offensichtlich. Aber können wir nicht noch ein bisschen mehr an dem Rädchen drehen, um die Gruppen noch effektiver zu machen? Das heißt, wenn man nicht nur einen Management-Based-Ansatz nimmt, der während der Kollaboration stattfindet, sondern auch einen Design-Based-Ansatz, in dem man beispielsweise Ressourcen verteilt von Lernenden. Und das ist eine dritte Studie, die ich Ihnen kurz skizzieren möchte, ist, dass wir in dem Fall untersucht haben, das haben wir ja schon untersucht, wie kann man denn kollaboratives Verhalten als empirisch nachgewiesen, also durch Kolleginnen und Kollegen, erfolgreicher Prädiktor oder Prädiktor für erfolgreiches kollaboratives Lernen in digitalen Lernszenarien, wie kann man dieses kollaborative Verhalten selbst fördern, forcieren, durch ein synchrones Rückmeldesystem. Und wie kann man das kombinieren, indem man nicht nur Kollaborationsverhalten quasi rückmeldet, sondern dass man im Vorfeld schon versucht, dieses Verhalten, das Kooperations- oder Kollaborationsverhalten zu unterstützen, indem man Lernressourcen verteilt. Lernerin A kriegt Kapitel A, Lernerin B kriegt Kapitel B. In dem Fall haben wir uns auf Dyaden konzentriert, das heißt das Lernen in Zweiergruppen. Das Problemlösebeispiel hier war aus dem Bereich der klinischen Psychologie, das heißt, Lernerinnen mussten hier gemeinsam einen Fall analysieren und Lösungsvorschläge geben für eine Patientin, die eine komorbide Störung hatte, eine Depression und eine Anorexie, also eine Magersuchtstörung. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir in einer Teil der experimentellen Gruppe haben wir die Informationsressourcen verteilt, das heißt, eine Lernerin hatte die Unterlagen, was zur depressiven Störung gehörte, eine zweite Lernerin hatte die Unterlagen, die Lernunterlagen, was zur anorektischen Störung gehörte. Gemeinsam mussten sie aber dennoch quasi eine Lösung für den Fall als Ganzes abbauen. Dann hatten wir hier in dem Fall, war es wieder um eine synchrone Lernumgebung, ein Chat-Interface, wo ein Experimentator im Hintergrund saß und den Chat mitverfolgt hat. Und sobald die Lernerin nach einer Taxonomie, nach Einteilung von dessen, was man als kollaborativen Event bezeichnen kann, nämlich zum Beispiel eine gegenseitige Unterstützungsmaßnahme, ein Austausch der Informationen, alles das wurde als kollaborativer Event gewertet, gab es eine Rückmeldung, dass sie gerade eben tatsächlich erfolgreich kollaboriert haben. Da ging dann so ein kleines Fensterchen auf. Was ich hier zeigen konnte, ist, dass dieses Kollaborationsfeedback, also Sie haben gerade eben erfolgreich kollaboriert, tatsächlich dazu beitragen konnte, dass das Problemlöseverhalten optimiert wurde und dass das Gruppenklima besser war in diesen Dyaden. Während hingegen die Ressourcenverteilung, also sprich dieser Management-Based Scaffolding-Ansatz, den wir hier gewählt haben, zwar einen leichten Einfluss hatte, aber der wurde statistisch nicht bedeutsam, also kaum substanziell. Das heißt, was tatsächlich wichtiger war in dem Fall, war, dass man nicht einfach die Ressourcen verteilt und sagt, so, du bearbeitest jetzt das, du bearbeitest jetzt das und schau jetzt mal zu, wie ihr euch koordiniert, sondern dass man tatsächlich modellhaft zeigt, wie kann Kollaboration tatsächlich just in time funktionieren. Dieses Feedback kann man sehen als eine gewisse Methode, um irgendwie so eine Art Awareness zu schaffen, also eine Bewusstheit darüber, was tun wir hier eigentlich gerade und wie funktioniert das eigentlich, was wir gerade tun. Also man zeigt Lernenden auf, was ist jetzt ein günstiges Problemlöseverhalten in unserer Dyade und dass man es auch gleichzeitig dazu fördert, dass man eine Art metakognitives Bewusstsein, also die Kognition über der Kognition, schafft, dass sie sich klar werden, ich muss hier einfach kooperieren und in Interaktion mit meiner Lernpartnerin, meinem Lernpartner treten, um erfolgreich zu sein. Und das ist nichts anderes als ein Learning by Doing Ansatz. Ich tue das einfach, kriege Rückmeldungen über das, was ich gerade tue, mit authentischen Beispielen, weil nichts kann authentischer sein als das, was ich gerade tatsächlich tue. Gut, kommen wir mal weg von diesen automatisierten Mechanismen. Eine letzte Studie, die ich Ihnen zumuten möchte, ist die Frage, wie kann man denn Unterstützung anbieten in Online-Lernszenarien, Management-based wieder, weil es passiert just in time, aber auch das kann unterschiedliche Implikationen haben. Typischerweise, ich habe es vorhin angedeutet, reden wir hier über den Bereich des E-Tutoring, des E-Moderating. Und Sie alle kennen wahrscheinlich das hier, Frau Pauschenwein wird Sie dementsprechend schon geimpft haben. Was Sie hier sehen ist, das Modell von Gilly Salmon, das E-Moderating-Modell mit 5 Stufen. Ich zeige Ihnen das, dieses Modell deswegen, weil hier eigentlich schon drinsteht, dass es nicht nur eine technische Ebene und eine kognitive Ebene gibt, sondern dass auch hier die soziale Ebene, die Ebene der Zusammenarbeit, des Gruppenklimas, eine wesentliche Rolle spielt. Schauen Sie mal hier, wir haben zum Beispiel schon in der Phase Access and Motivation, was Welcome and Encouraging. Es ist nichts anderes als eine positive Interdependenz zu schaffen. Fühlt euch wohl in dieser Gruppe, ihr braucht keine Angst voneinander zu haben, ihr könnt das alle, etc. Dann hier auch, man muss hier Brücken schaffen zwischen sozialen Klüften, kulturellen Klüften. Ne? Auch das gehört dazu, dass man die Gruppe einfach näher zusammenbringt und irgendwie schafft, etwaige Differenzen, die zwischen den Lernenden stehen, aufzuheben. Und es geht eigentlich immer weiter, also man hört, wie sie kommen, hier steht Facilitating Process, das hört sich so wild an, aber auch dazu gehört eigentlich nicht nur, dass man eben die kognitive Ebene betreut, sondern dass man auch als Facilitator den Gruppenprozess auf einer motivational-emotional stabilen Ebene gewährleistet. Das ist nicht nur was aus England kommt, sondern die Kollegin aus der Schweiz, Frau Rautenstrauch, schreibt eigentlich ein Jahr später, also wissenschaftlichen Zeiträumen kann man ja sagen, eigentlich zeitgleich, dass es eben nicht nur über Medienkompetenzen oder didaktische Kompetenzen geht, sondern dass ich, jetzt kann man Punkt 2 anschauen, also Gruppenbildungsprozess, das funktioniert nicht nur kognitiv, da brauchen Sie auch soziale Prozesse, motivationale und emotionale Prozesse, die Sie hier als Moderatorin unterstützen können. Was wir hier untersucht haben, um jetzt wieder konkret zu werden in einer Studie, ist, wenn man nun einen E-Tutor, E-Moderator nimmt, da kann man unterschiedliche Kompetenzen wählen, unterschiedliche Leute, die man hat, klassischerweise Studienassistentin im universitären Bereich. Was wir uns gefragt haben, ist, wie sieht es denn aus, wenn wir unterschiedliche fachliche Expertise bei Tutorinnen oder Tutoren haben? Das heißt, wie sieht es aus, wenn ich eine Person habe, die schon eine gewisse inhaltliche Expertise in dem Bereich mit sich bringt? Und wie sieht es aus, wenn ich das vergleiche mit Lerngruppen, die ausschließlich durch eine Tutorin, einen Tutor betreut werden, die nur Moderationskompetenz haben, aber keine fachliche Kompetenz? Und was wir uns weiter gefragt haben, ist hier, welche Rolle übernimmt hier im Sinne einer Interaktion mit diesem Tutorverhalten, welche Rolle übernimmt hier das Kommunikationsmedium, welche Interaktionseffekte legen? Was wir gemacht haben, ist das gleiche Fallbeispiel wie vorhin mit der Patientin mit einer komorbiden Störung. Ist die, wir haben die gleiche Lernplattform, die wir vorhin beim Hypertext generiert hatten, haben wir hier präsentiert. Da mussten die gemeinsam eine Problemlöse, das Problem lösen. Und wir haben eben untersucht, wie sieht das Ganze face-to-face aus, also im klassischen Seminarraum, wo eben die Kollaborationsaufgabe nicht in einem virtuellen Whiteboard gemacht wird, sondern in einem echten Whiteboard, der Tutor im Zimmer sitzt. Und wir haben eben geschaut, wie schauen zwei unterschiedliche Arten der Tutoreninterventionen eben mit Fachtutoren und mit Tutorinnen, die keine Fachexpertise haben, aus. Aber weniger erstaunlich ist es so, dass in dieser Studie herauskam, dass hier die fachlich betreut wurden, tatsächlich auch mehr gelernt haben. Die Tutorin, der Tutor war hier in der Lage, tatsächlich entsprechend besser Feedback zu geben und etwaige fehlende Informationen oder falsche Informationen zu korrigieren oder hinzuzufügen. Es zeigt sich auch, dass die Probanden zufriedener waren, wenn die von einer fachlich versierten Person betreut wurden. Allerdings zeigt sich, dass die moderiert wurden, also jetzt unabhängig vom Medium, dass die sich tatsächlich als sicherer in den Bereich eingeschätzt haben. Das kann, also wir sprechen hier von einer Art Illusion of Knowledge, das heißt, ich habe einfach kein normatives Modell, was ich klassischerweise habe, wenn ich eine Person vor mir habe, die Fachwissen hat, die mir auch signalisiert, nein, das war jetzt falsch. Dadurch kann ich quasi approximativ meinen eigenen Wissensstand besser einschätzen. Und das können die nur moderiert werden, eigentlich in dem Fall oder in dieser Studie konnten die das nicht. Das heißt, die haben sich deutlich sicherer eingestuft als ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen in der Bedingung, die durch eine Expertin, einen Experten betreut wird. Wir haben auch noch gefragt, wie wichtig ist Ihnen denn, sind Ihnen verschiedene Teilaspekte der Moderation? Hier hat sich tatsächlich gezeigt, das war der einzige Haupteffekt, zwischen der virtuellen Bedingung und der Face-to-Face-Bedingung, dass das Moderieren signifikant wichtiger in verschiedenen Teilaspekten beurteilt wird, als in der Face-to-Face-Bedingung. Das heißt, auch Lernende sind durchaus in der Lage zu beurteilen, wann das Kommunikationsmedium durch alternative Interventionsmechanismen kompensiert werden muss oder unterstützt werden muss. Und es zeigt sich auch, dass die Zufriedenheit mit der Kleingruppenarbeit bei den Face-to-Face-Bedingungen höher war als in der virtuellen Bedingung. Also die Lernenden, die in der Kleingruppe über das Online-Tool arbeiten mussten, die waren weniger zufrieden. Im Prinzip ist es so, dass diese Studie verschiedene andere Studien aus dem Face-to-Face-Bereich unterstützt. Das heißt, dass Anfängerinnen innerhalb eines Wissensbereiches einfach ein höheres Maß an Instruktion benötigen, als sie es fortgeschritten tun. Und dass eben die Kommunikationsumgebung, in dem Fall hier gezielte Anpassung des instruktionellen Verhaltens, in dem Fall der Betreuungsstrategie, erfordert. Es ist so, wir haben ja Folgestudien gemacht, wo wir gezeigt haben, dass bei fortgeschrittenen Lernenden diese fachliche Komponente der Tutorin des Tutors eigentlich weniger Bedeutung hat. Also sprich, gerade bei Anfängerinnen oder Anfängern mehr unterstützen, bei Fortgeschrittenen kann man dann diese instruktionelle auf fachliche Unterstützung zurückschrauben zugunsten einer Moderationskomponente. So, ich komme zur generellen Diskussion. Was wir sehr häufig haben, ist das hier. Überfüllte Hörsäle, Frontalunterricht, wo wir meinen, wir müssen kompetitives Verhalten fördern durch etwaige vergleichende Notengebung. Sehr viel, das ist jetzt hier eine klassische Face-to-Face-Situation, aber sehr viele E-Learning-Angebote funktionieren auch so. Schreibt einen Blog, schreibt irgendwie einen Beitrag in den Wiki, ich gebe euch da eine Note dafür, auf welcher Basis auch immer. Das fördert keine soziale Interdependenz, sondern das fördert allerhöchstens rivalisierende Strukturen. Also, meine Predigt hier soll dahingehen, dass ich Ihnen sage, achten Sie nicht nur auf die kognitive Komponente, sondern fördern Sie eben auch soziale, motivationale, emotionale Komponente. Das erfordert, dass Sie alle Aspekte aufgabenorientierter Gruppen berücksichtigen. Nach McGrath, ich fasse es nochmal zusammen, ist es die Produktionsfunktion, die Sie zweifelsohne unterstützen müssen. Geben Sie Lernenden eine sinnvolle Aufgabe, die Sie auch in der Gruppe lösen können und lösen müssen. Aber nicht nur das, sondern sorgen Sie auch dafür, dass Mitglieder sich gegenseitig unterstützen in Lerngruppen und dass die Gruppe ein sozial positives Klima hat. Genau dieses positive Klima aufrechterhalten wird. Dadurch fördern Sie eigentlich schon nahezu automatisch, dass eben innerhalb einer Gruppe eine soziale Interdependenz geschaffen wird und dass damit der Rahmen für eine gemeinsame Wissenskonstruktion geschaffen wird. Die spezifischen Förderansätze, die ich Ihnen gezeigt habe, helfen dazu oder tragen dazu bei, das in gewisser Weise zu tun. Und bei uns hat sich herausgestellt, dass es insbesondere die Management, also die Just-in-Time-Ansätze sind, die hier helfen, diese Funktionen gleichermaßen zu erfüllen. Es können auch, und das zeigen, wie gesagt, die Befunde von Kolleginnen und Kollegen, andere Ansätze sein, die sie im Vorfeld tun, wo sie einfach sich überlegen, wie kann ich denn durch welche Unterstützungsmaßnahmen im Vorfeld meine Lernenden zusammenführen. Ich habe noch ein paar Forschungsfragen für Sie und einen gewissen Ausblick, den ich Ihnen geben möchte. So eine klassische Forschungsfrage hier ist eigentlich, welche Förderansätze auf einer Designebene, also sprich, was kann ich im Vorfeld tun, können empirisch gesichert nicht nur die kognitiven, dazu gibt es eine Menge an Befunden, Faktoren beeinflussen, sondern wie kann man durch solche gezielte Gestaltung von Lernumgebung, Online-Lernumgebung, Gruppenlernumgebung auch soziale Faktoren beeinflussen. Zum Beispiel, wie kann ich soziale Rollen skripten? Das finde ich einen spannenden Bereich und da gibt es meines Erachtens nach relativ wenig tatsächlich Gesichertes dazu. Und auch eine Frage, die schwierig zu beantworten ist, aber die sicherlich auf der Agenda einiger Kolleginnen und Kollegen steht, ist, in welcher längerfristigen gegenseitigen Beeinflussung stehen eben soziale und kognitive Faktoren? Ne? Müssen wir wirklich die ganze Zeit gut gelaunt sein oder reicht es, wenn wir einfach unsere gute Arbeit abliefern? Fakt ist auf jeden Fall, dass gezielte Fördermaßnahmen tatsächlich hilfreich sind und auch empirisch nachweisbar greifen. Also nicht nur schreiben, wir brauchen Web 2.0 und sagen, das ist pädagogisch sinnvoll. Wie gesagt, es gibt einige Kolleginnen und Kollegen, die blasen in jedes Horn, insbesondere aus dem Bereich der Pädagogik, die aus Sicht eines empirischen Wissenschaftlers muss ich sagen, es gilt immer der empirische Nachweis, der zu treffen ist. Erst dann können wir sagen, das macht tatsächlich Sinn. Und letztendlich haben wir natürlich noch verschiedene und auch zu prüfende Interaktionen, die zu berücksichtigen sind zwischen, welche Merkmale bringen denn überhaupt die Lernerinnen mit, ne, im Sinne der Attitude Treatment in der Action Forschung. Also was haben wir an kognitiven Voraussetzungen bei Lernenden, welche motivationalen Voraussetzungen haben wir, welche emotionalen, und wie interagieren die zum Beispiel mit unterschiedlichen Tutoring-Strategien oder unterschiedlichen Rückmeldemechanismen. Die Interaktion dieser Variablen mit den Aufgaben. Aufgaben weisen auch eine große Heterogenität auf. Es macht einen Unterschied, ob ich wohlstrukturierte Probleme zu lösen habe, wie zum Beispiel eine Beweisführung, oder ob ich zum Beispiel schlecht strukturierte Probleme lösen muss, die eigentlich keine einzige wahre Lösung haben, sondern wo es eigentlich eher darum geht, dass ich richtig gut argumentiere. Also welche Aufgaben eignen sich hier für Lerngruppen und spezifische Medienumgebungen, medienbasierte Lernumgebungen? Ne? Also auch die Frage hier, muss es unbedingt netzbasiert sein oder welche Phasen eines kollaborativen Lernprozesses mache ich beispielsweise besser offline oder besser online und welche spezifischen Unterstützungsmaßnahmen kann ich geben? Die Analyse dieser komplexen Interaktion dürfte sicherlich noch einige Tagungen, Bücher und Zeitschriften füllen. Damit bin ich am Ende meines Vortrags. Und wenn Sie das die eine oder andere Schrift interessiert, unter www.zumba.info können Sie vieles davon herunterladen unter Missachtung jeglichen Copyrights der Verlage, oder Sie schicken mir eine E-Mail, die das schicke ich Ihnen dann auch in aller Regel dann gewünschten Unterlagen zu.
Ja, vielen Dank. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Es gibt Fragen zu diesem Vortrag?
Meine Frage ist, dass dieser offene und massive Proton nur als Checkpoint mit dem Proton gewöhnungsversucht werden.
Ich habe die Frage akustisch nicht verstanden.
Und zwar, Sie haben da eine Grafik in Ihrer Präsentation drin gehabt, wo im Hintergrund ein Chat nur gelaufen ist und wo auch Dokumente offen waren. Darf ich fragen, was das für ein Software
ist? Das war auch eine proprietäre Lösung. Das war nichts anderes als eine Frame-Seite, in der die einzelnen Komponenten einfach eingeblendet wurden.
Okay. Danke. Ja, ich vielleicht eine ähnliche Frage. Mir war nicht klar, dieses Feedback, gibt es ein Mensch oder ist das automatisiert oder gibt es beides?
Also wir haben in aller Regel das Feedback automatisiert. Ne? Also die Rückmeldung über das Teilnahmeverhalten oder die Motivation, das läuft alles über den Webserver. Der einzige, also hier geschilderte Komponente oder zwei Ansätze, die menschlich gemacht wurden, war die Rückmeldung und das Problemlöseverhalten, weil man da inhaltsanalytisch rangehen muss.
Das war das, wo Idee
zweite und das zweite war das kollaborative Verhalten, weil wir hier Interaktionsketten berücksichtigen müssen.
Mit welchen kollaborativen Sätzen haben Sie bessere Erfahrungen? Also mit diesem designbasierten oder mit diesem Management?
Also empirisch ist es so, dass wir also beides eigentlich. Ne? Also man muss was tun, um Lernende zu unterstützen. Sehr häufig ist es so, dass wir, oder in unseren Studien ist es so, dass wir mit den managementbasierten Ansätzen eigentlich die besseren Erfahrungen gemacht haben, weil die empirisch einfach greifbarer waren. Also da haben wir tatsächlich Effekte gefunden. Wenn es so ist, dass wir, jetzt fragen Sie mich als Praktiker in der universitären Praxis, ist es so, dass eigentlich die jetzt außerhalb des Labors diese designbasierten Ansätze praktikabler sind. Also ich kann nicht jedes Mal eine solche Plattform einrichten für eine gewisse Anzahl an Lerngruppen, sondern dass ich im Prinzip, wenn ich ein Seminar habe mit 30 Studierenden, dass ich das Ganze einfach nur auf designbasierter Ebene mache, indem ich zum Beispiel Ressourcen oder Aufgaben verteile und somit die Rollen zum Beispiel auch in gewisser Weise skripte.
Untersuchen Sie auch den Einsatz der Medien in Informations- und Kommunikationsprozesse? Also Sie haben einmal den Begriff Kommunikationsmedien oder Medium gebraucht. Ja. Was meinen Sie damit? Meinen Sie damit so quasi vom statischen Einsatz bis zum dynamischen Einsatz, vom Text bis zur Multimedialität, von der von der Animation bis hin zu Bildern, spielt das auch eine Rolle im gesamten Kommunikationsprozess oder beziehungsweise im
Leben? Ja, also wir differenzieren da ziemlich stark jetzt zwischen unterschiedlichen Forschungsrichtungen. Jetzt hier steht die Rolle des Kommunikationsmediums im Vordergrund. Das heißt, die Gestaltung der Lernunterlagen ist eher sekundär. Jetzt für diese Studie, die ich Ihnen hier präsentiert habe. Wir haben auch noch alternative Forschungsansätze, wo wir ausschauen, inwieweit wir zum Beispiel verschiedene Aspekte replizieren können zwischen zum Beispiel Bild- und Tonpräsentation, spricht hier vom sogenannten Modalitätseffekt. Was uns dabei interessiert, ist jetzt weniger, ob da das Arbeitsgedächtnis entlastet oder belastet wird, sondern in welcher Interaktion Attributionseffekte mit dem jeweiligen Medium stehen. Aber wie gesagt, das ist ein anderer Forschungsstrang, den ich Ihnen hier jetzt nicht gezeigt habe.
Sie haben so als grundsätzliche Behauptung im Raum gestellt, haben Sie gesagt, naja, kooperative Interdependenz sei gut für Lernförderung und kompetitive sei eher gaga oder würde das eher nicht fördern. Jetzt haben Sie im Experiment als Feedback den Gruppen gebracht, unter anderem auch die Histogramme bzw. Balkendiagramme, wie viele Beiträge hat der gemacht. Wie können Sie in so einem Setting zum Beispiel verhindern, dass Ihnen das in eine Kompetition rutscht?
Ja, das ist eine relativ gute Frage, die Sie gerade gestellt haben. Die, indem wir die Protokolle beobachten. Ja? Also wir schauen ja nicht nur auf die nackten Zahlen, sondern wir schauen auch auf die Inhalte, was die Lernenden tatsächlich miteinander geredet haben. Es ist so, dass Sie hier tatsächlich schauen, nicht wer jetzt am meisten produziert, sondern dass alle gleichmäßig produzieren. Also sprich, Sie kommen irgendwie, gibt zwischendurch mal die Aussage, hey Hans, sieht dein Balken aber schon ein bisschen mickrig aus, du müsst mal wieder was tun, ne? So nach dem Motto. Und das zeugt eigentlich eher dafür, dass sie in dem Fall eine unterstützende Funktion haben, nämlich das Mitglied dazu auffordern, quasi gleichzeitig mit den anderen, und nicht zu schauen, dass ihr Balken möglichst hoch ist. Das wäre in dem Fall ein Indiz für kompetitives Verhalten.
Aber das wird Hans, du mal ein bisschen mehr, tut eigentlich irgendwie indizieren, man muss so und so viele Beiträge schreiben, nicht wie qualitativ hoch oder beitragen, die wirklich sind. Das eigentlich haben sich vielleicht die Rückmeldungen auch erforscht oder beziehungsweise ein Studierender gegeben.
Nein, also wir müssen ja immer davon ausgehen, das sind jetzt Laborexperimente, die ich Ihnen präsentiert habe. In dem Fall ist es auch so, und die Anstrengungen habe ich Ihnen auch genannt, das sind immer Kurzzeitinterventionen. Das heißt, in dem Fall gab es nicht die Affordanz durch die Lernumgebung, dass die Lernenden tatsächlich zu Spammern werden. Das wäre quasi das Gegenteil jetzt zum sozialen Trittbrettfahren. Wenn das gewesen wäre, das wäre das, was Ihr Kollege gerade gesagt hat, dann wäre die Interventionsziele in die falsche Richtung gelaufen. Aber wie gesagt, in den Befunden, die wir jetzt haben, zeigt sich eigentlich nur, dass sich tatsächlich unterstützendes Verhalten und nicht kompetitives Verhalten zeigt.
Ja. Eine letzte Frage, bitte.
Ja, ich wollte an den Punkt ansetzen. Ich habe es ja bei der Folie gesagt, am Anfang braucht man mehr Instruktion. Ja. Jetzt denken wir mal, die Studierenden zu Ihnen kommen, dann haben sie schon sehr viele Lernjahre Instruktion hinter sich.
Ja.
Und sozusagen, wie sinnvoll finden Sie es, dass man die Studierenden selbst an der Wissenschaftliche beteiligt? Kommt da doch so scheiß raus.
Ja, das Problem ist natürlich immer, also mit Instruktion meine ich jetzt nicht immer klassischerweise Frontalunterricht, sondern mit Instruktion meine ich eine der wesentlichen grundlegenden Richtlinien unseres pädagogisch gemäßigten Konstruktivismus ist. Lernende schon selbst was tun lassen, allerdings, wenn man sie ohne Vorwissen irgendwo reinlaufen lässt, dann funktioniert das nicht, dann sind die überfordert. Man braucht eine gewisse Vorwissensbasis, um darauf anknüpfen zu können. Und wenn es sein muss, dass dieses Vorwissen eben durch eine kurze Frontaleinheit geschaffen wird, dann ist es gut so. Es macht mehr Sinn oder es ist einfach ökonomischer, als zu sagen, jetzt bringt es euch mal innerhalb der nächsten 2 Wochen die Grundlagen der empirisch-sozialwissenschaftlichen Forschung bei. Das macht keinen Sinn, das habe ich denen schneller erklärt, wie das Grundprinzip funktioniert. Und dann, wenn dieses Vorwissen da ist, dann kann man die Lernenden auch nach und nach einfach in die Freiheit schicken, in Anführungszeichen. Also Freiheit womöglich, und Einschränkungen, wo nötig.